ist es nicht natürlich, dass man an einem solchen Orte, dass man in einem solchen Zentrum alles zivilisierten Lebens und auch in einem Zentrum aller Scheußlichkeiten unserer Zivilisation den Kopf verliert, wenn man herüber aus dem stillen, melancholischen Deutschland kommt, wenn man plötzlich in der Mitte dieses Treibens steht und eben in dem Lärm der belebtesten Gassen, in jenem Rennen, Flüchten, Beten, Betteln, Fluchen und Verdammen das treueste Bild von dem Kampf und dem Ringen aller Liebe, alles Hasses, alles Eigennutzes, aller Habsucht, aller Größe und aller Verworfenheit, ja alles dessen hat, was von Norden nach Süden, von Osten nach Westen durch die Herzen der Nationen zittert. Aber eine Freude ist es, wenn man in der Stille der Nacht, wenn man, wie ich damals in dem ruhigen Hause in der Norfolk Street, nur in Gesellschaft des knisternden Feuers und des silberhaarigen, schweigsamen Kellners einen Augenblick findet, wo das Gewaltige jenes riesigen Schauspiels noch in frischen Farben vor der Seele steht, wo man mit Leichtigkeit jede Erscheinung noch einmal an der Seele vorübergehen lassen kann, wo man Zeit und Fassung hat, den düstern Hintergrund dieser Weltbühne zu entrollen, wo man in raschem Fluge durch die Geschichte der Vergangenheit dieser rastlosen Nation stürmt, bis man in der Gegenwart angekommen alles das zusammennimmt, was man von Englands Handel, von seiner Industrie, seiner Schifffahrt, seiner Politik, seiner Kunst, seiner Literatur weiß und dann plötzlich versteht, was dieser Lärm der Gassen, der Plätze, der Häfen, der Parks, der Brücken zu bedeuten hat, wenn man plötzlich allen den Tausenden, die einem tags im Freien begegneten, bis in ihre Häuser, bis in ihre Herzen folgen zu können glaubt und im Genuss dieses kolossalen Gesamteindrucks zum ersten Male fühlt, dass man etwas erlebt hat, weil man sich wiegen konnte in des Jahrhunderts brausenden Wogen. Ähnlich war es mir zumute, als ich 3 Jahre nach meiner ersten Londoner Tour mit dem ersten Eisenbahnzug, der von der belgischen Grenze nach der Seine fuhr, zuerst meinen Einzug in Paris hielt, als ich in aller Früh mit meinem Plan in der Hand allein von der Rue de Richelieu ausging, über die Boulevards des Isaldiens und Capucines, durch die Rue de la Paix, an der Vendôme-Säule vorbei, in den Jardin des Tuileries wanderte, um mich vor der Statue des Spartakus zu verneigen, als ich dann über den Karussellplatz, durch den Louvre, am Hôtel de Ville, vorüber und über den Pont d'Arcole, nach der Notre-Dame und weiter nach dem Panthéon schritt, um durch den Jardin du Luxembourg und durch den Dom der Invaliden, über das Champ de Mars, zuletzt nach der schönsten Wanderung, die ich in meinem Leben machte, gegen Abend unverhofft in die elyseischen Felder zu geraten. Wie nach meiner ersten Wanderung durch die City und durch Westminster, war ich auch damals in Paris todmüde und konnte kaum mehr den Fuß in die Höhe heben. Als ich aber auf der Place de la Concorde stand, als die Springbrunnen rings um mich plätscherten, als aus den Vertiefungen der Seiten der Duft von 1000 Orangenblüten aufstieg, als die Hieroglyphen des Obelisk von Luxor im Abendgolde brannten und sich der Blick rechts in dem Lindengrün der Tuileriengartens, links in der Weite der elyseischen Felder und in dem Duft verlor, der geisterhaft über die Höhe des Arc de Triomphe wogte, und als sich dann der Abendwind aufmachte und das Tönen der Musik in entfernten Gärten leis verhallenden Klängen zu mir herübertrug, als ich jene reizenden Franzosen und Französinnen in ihrer ganzen Grazie, mit ihrer ganzen Lebendigkeit in buntem Strom an mir vorüberziehen sah und die sinkende Sonne ihren herrlichsten Purpur, ihre flammendsten Rosenlichter auf die Wipfel der Bäume, auf die Perlen des Springbrunnens, auf das Blau der Wolken und auf die Wangen der lieblichsten Frauen der Welt warf, Als die ganze Natur, wie im Bewusstsein ihrer Schönheit, noch einmal im Rausche der Liebe und der Wollust emporzujauchzen schien, nun, da war die Müdigkeit vorbei. Mein Herz klopfte. Ich hätte jedem Mädchen, das an mir vorüberging, um den Hals fallen mögen, ich hätte Barrikaden aufwerfen können, ich hätte auch schießen und schlagen mögen, ich hätte mit Freuden mein Blut für eine Revolution hingegeben, ich hätte alles reden und alles tun können. Es tat mir leid, dass ich kein Franzose war. An zwei Orten musst du in deinem Leben gewesen sein. Du musst an Cheapside in London und du musst auf der Place de la Concorde in Paris gestanden haben. Sonst hast du noch zu wenig gesehen und wärst du auch von den Türken bis zu den Samojeden gereist. Wie dich auf den Gassen in London jener fürchterliche Ernst des Lebens umtost, der den Briten zu jener kolossalen Größe führte, in der er eisenarmig die ganze Erde umfasst, ebenso weht dich im Herzen der Seine-Stadt jenes Feuer, jene Begeisterung an, die den Franzosen vielleicht noch größer als den Briten macht, die ihn in jenen Tagen leitete, als er siegend die Welt durchzog und die ihn immer noch dahin bringt, eine große Idee auszusprechen und zu verwirklichen, wenn die Völker der Erde ihrer bedürfen. Am nächsten Morgen sollte mein erster Gang in die Westminster-Abtei sein. Ich wollte an die Gräber meiner alten Bekannten, meiner shakespeareschen Könige treten, lasterhafte und grausame Kerle mitunter und wahrhaftig nicht wert, dass man heute noch an sie denkt. Aber das erste englische Buch, was ich las, das war der Shakespeare. Und das erste, was ich von der englischen Geschichte erfuhr, das war aus dem Shakespeare. Und der King John und der King Richard the Second und King Henry the Fourth and the Fifth, sie alle sind mir lieb geworden. Und ich weiß nicht, es wäre mir fast angenehmer gewesen, wenn ich dem lustigen Prinz Heinz auf der Straße begegnet wäre, als meinem erlauchten Landsmanne, dem Prinzen Albertus. Leider stieg ich aber an jenem Morgen in den verkehrten Wagen und befand mich nach einer Stunde in einem ganz anderen Stadtteil. Etwas ängstlich, mich gleich von vornherein zu verlaufen, blickte ich an den Häusern herum und suchte den Namen der Straße. »East Cheap«, las ich an der nächsten Ecke und wäre fast vor Freude in die Höhe gesprungen. »Du bist auf romantischem Boden. Du stehst an einem Orte, der nicht weniger berühmt ist als das Marmorpflaster der alten Abtei, und die 10 Akte des 4. Heinrich gingen mir plötzlich so klar von der Seele vorüber, dass nicht viel fehlte, und ich hätte den ersten besten Gentleman gefragt, wo die Frau Hurtig wohne. Jeden Augenblick, meinte ich auch, gleich müsste mir Bardolph mit seiner flammenden Nase begegnen, oder er, der unvergleichliche Sir Johann Falstaff, an der nächsten Haustür stehen, einen Becher Sekt in der Hand und alles Täuschung, nichts als Täuschung. Wo das lustige Altengland seine Späße getrieben hatte, herrschte jetzt der feierlichste Ernst. Mit finstern Gesichtern drängten sich die Kaufherren durch die Straßen im schwarzen Frack mit weißen Handschuhen und mit sehr prosaischen Hüten auf den Köpfen. Drüben stand ein prächtiges Haus, das Dach von Säulen getragen, dort mußte ein reicher Lord wohnen, der Künstler und Dichter in seinem Palast um sich sammelte. Neugierig schlich ich an die Türe und blickte hinein. Auktionen von Kaffee und Lumpenzucker war angeschlagen, und hier sind die Comptoirs von... Und dann folgten ein 40 Namen von gewiss sehr achtungswerten Handlungshäusern. So ändert sich alles in der Welt. Wo Sodom und Gomorra stand, da steht jetzt das Tote Meer, und wo sich Dortchen Lakenreißer ihres Lebens freute, da sitzt der Herr Fridolin Bach und spekuliert in Baumwolle und Indigo.